Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einem Gespräch um Mitternacht, zu dem wir zwei begrüßen, die auf den ersten Blick, muss man sagen, erstaunlich viel gemeinsam haben. Beide unter 30, beide kommen sie aus Hessen und beide haben sie einen Opa, der in der CDU war.
Das stimmt, aber seiner hat es weitergebracht.
Aber, sagt er, ja, über ihn, sein Opa hat deutlich mehr durchgezogen als meiner, deutlich mehr gerissen. Dazu muss man wissen, sein Opa war Helmut Kohl. Das nur fürs Protokoll. Viel interessanter ist, hier sitzt zum Gespräch auch die künftige Koalition, und zwar die neue Koalition aus der Sicht junger Leute sozusagen. Und man muss nur ein paar Themen nennen, um zu verstehen, warum junge Menschen zunehmend das Gefühl haben, dass sie und ihre Interessen irgendwie nicht mehr so richtig gesehen und ernst genommen werden. Stichwort Wehrpflicht beispielsweise. Der User-Chef Philipp Türmer sagt dazu, schöner Satz, da kommen jetzt diese ganzen Boomer mit ihrer Bundeswehrromantik um die Ecke. Doch die Wahrheit ist, die Wehrpflicht hat das Zeug dazu, dass Stuttgart 21 der Bundeswehr zu werden. Überflüssig zu erwähnen, dass er die Wehrpflicht ablehnt. Beim Neubundestagsabgeordneten und Kohl-Enkel Johannes Volkmann wird es ganz grundsätzlich, ich bin, sagt er, angetreten für einen echten Politikwechsel, für eine Migrations- und eine Wirtschaftswende. Und wenn wir als CDU mit weniger als genau dem nach Hause gehen, dann wird das zu gewaltigem Frust bei unseren Wählern führen. Und wir müssen ihn natürlich auch fragen, was er meint, wenn er sagt, Philipp Türmer macht sehr gerne politischen Venezuela-Urlaub. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Was meinen Sie denn damit, Herr Volkmann?
Ja, es bezog sich auf eine Debatte, die wir in einem anderen Format hatten, wo die finanzpolitischen Vorstellungen von Philipp, glaube ich, sehr nah am Sozialismus waren und wo das hingeführt hat. Das haben wir an vielen Orten schon besichtigen können. Und um in der Metapher zu bleiben, also bei mir hört es dann an der europäischen Außengrenze auf mit dem Urlaub. Es geht nicht weiter nach Lateinamerika.
Das stimmt. Also in dieser Debatte habe ich die wahnsinnig sozialistische Position vertreten, dass die Schuldenbremse nicht zu halten sein würde. Es ist erstaunlich, wo bei euch schon Venezuela anfängt.
Ich glaube, es ging mehr auch um Fragen der Bankenorganisationen und Ähnliches.
Ja, aber das ist ja, was der Neusozialist Friedrich Merz auch erkannt hat, Volkmann, muss man sagen.
Der ist auch in Venezuela.
Ja, ist offensichtlich. Na, jetzt mal ernsthaft gesprochen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit Ihnen beiden hier und macht immer große Freude, mit jungen Leuten über Politik zu sprechen. Zwei, die man sich, glaube ich, auch merken muss. 6 Wochen nach der Wahl ist die Union, Ihre Union, um 4% abgestürzt. Die AfD gewinnt 4% dazu. Seit dem Wochenende sind Sie praktisch gleich auf. Wie geht Ihre Erklärung für diesen Wahnsinnsabsturz?
Ich glaube, viele Wähler haben bei dieser Wahl, und das habe ich im Haustürwahlkampf immer wieder erlebt, uns gesagt, wir geben euch eine Chance für den Politikwechsel. Und wenn der nicht kommt, wenn sich nicht spürbar was ändert in der Migrationspolitik, wenn sich nicht spürbar was ändert in der Wirtschaftspolitik, dann wählen wir beim nächsten Mal den Systemwechsel, sprich die AfD. Und der Kompromiss bei dem Sondervermögen, bei der Bereichsausnahme für die Schuldenbremse, hat dazu geführt, dass viele Wähler die Hoffnung, die sie uns gesetzt haben, zunächst einmal enttäuscht bekommen haben. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das Vertrauen wieder zurückgewonnen wird und dass wir zeigen, wir meinen es ernst mit dem Politikwechsel. Das war kein leeres Versprechen.
Aber das meinen Sie offenbar nicht ernst.
Ja, natürlich meinen wir es ernst. Das ist ja noch gar kein Ergebnis der Koalitionsverhandlungen.
Sie meinen es ernst, aber offensichtlich haben die Wähler das Gefühl, sie meinen etwas anderes.
Genau, das ist der Eindruck, der entstanden ist, weil wir eine Vorleistung gegangen sind.
Haben Sie Verständnis, dass diese Zahlen jetzt so sind, wie sie sind?
Ich habe Verständnis für jeden, der Frust hat darüber, dass der Eindruck entsteht, die CDU gibt nach beim Sondervermögen. Und was kommt eigentlich als Gegenleistung? Also wo sind die Gegenleistungen der Sozialdemokraten bei der Migrationswende, bei der Wirtschaftswende, bei der Rente?
Ich meine ganz im Ernst, wenn man so wie Sie, Sie sind so ein Überzeugungstäter. So, Sie beide, muss man sagen. Und ich mag das, dieses Engagement für Politik, das Gefühl, wir meinen das, was wir sagen und wir tun dann auch, was wir sagen. Wie kommt das bei Ihnen an, wenn Sie merken, da wird am Ende sehr viel politische Rhetorik betrieben? Man sagt, die Schuldenbremse gehört zu DNA der Union. Man sagt im Kanzlerduell auf die Vorstellung von Olaf Scholz, Herr Scholz, wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben mit diesen Schulden? Und denken Sie an die junge Generation.
Ja. Das bleibt ja alles in der Sache richtig. Für mich bedeutet
und dann
das,
kommt das.
Für mich als junger Abgeordneter bedeutet das, der jetzt ja im neuen Deutschen Bundestag sitzt, dass der Kampf für Generationengerechtigkeit jetzt erst angefangen hat.
gegen ihre eigene Partei.
Naja, es geht ja bei der Schuldenbremse eine Ausnahme, die wir jetzt im Grundgesetz stehen haben.
Gibt's nein, aber, was sagen denn die Leute in ihrem Wahlkreis?
Lass mich den Gedanken kurz ausführen, Herr Lanz.
Nee, aber keine Floskeln bitte, weil ich höre das seit drei Wochen alles an.
Es geht um die Sache, um das Errichtungsgesetz.
Ja. Ne?
Wir haben im Grundgesetz festgeschrieben, dass es ein Sondervermögen geben wird. Und das ist ja die entscheidende Frage, wenn Sie einen Kredit aufnehmen, nicht nur allein die Höhe des Kredits, sondern für was wird der verwendet? Und das entscheidet sich jetzt in diesem Errichtungsgesetz.
Nein.
Ja.
Volkmann, nein.
Wieso entscheidet sich das nicht in dem Errichtungsgesetz?
Nein, der Satz, die Schuldenbremse und keine neuen Schulden gehören zur DNA der CDU. Das ist ein unmissverständlich klarer Satz. Den muss man nicht noch irgendwie jetzt sozusagen semantisch irgendwie einkreisen und aushöhlen, um mal irgendwie zu erklären, warum es zu so etwas kommt. Das ist doch ein klarer deutscher Satz.
Ist
das steht doch jeder.
Und die Schuldenbremse steht ja auch weiterhin im Grundgesetz. Steht jetzt im Grundgesetz ein Sondervermögen und
da stehen aber auch zwei Billionen möglicherweise am Ende.
500 neue Milliarden und die Reichsausnahme für Verteidigung.
Also wollen Sie ernsthaft sagen, dass sozusagen Merz das gemacht hat, was er vor der Wahl versprochen hat.
Wir haben unsere Position gewechselt.
Um wie viel Grad?
Und, lassen Sie mich kurz eine Frage stellen, ist jeder Positionswechsel ein Wortbruch? Die SPD ändert ihre Position bei der Migrationswende. Sie haben uns vor der Wahl erzählt, dass der 5-Punkte-Plan und der
Zustimmungsbegrenzungsgesetz... SPD gleich.
Aber lassen Sie uns kurz bei dem Punkt bleiben. Dort wird die Zustimmung der SPD zum Zustimmungsbegrenzungsgesetz, zum 5-Punkte-Plan, wird als Kompromissfähigkeit ausgelegt. Obwohl Sie uns vor der Wahl erzählt haben, dass damit der Faschismus wiederkommt. Wenn die CDU im Bereich der Finanzen einen Kompromiss eingeht, der meines Erachtens echt schwierig ist für die junge Generation. Ich bin kein Fan von dem Sondervermögen. Aber ich verstehe, dass wir mit Blick auf unsere Verteidigungsfähigkeit nur 30 Tage Zeit hatten, mit dem alten Deutschen Bundestag eine Mehrheit herbeizuführen.
Sie sind Direktmandat, haben Sie geholt, mit einem ziemlich guten Ergebnis. 34,5%, glaube ich. Was sagen Ihnen denn Ihre Wähler?
Viele von Ihnen sind enttäuscht und fragen mich, war es das jetzt? Also war das euer Politikwechsel? Und da müssen wir in den Koalitionsergebnissen zeigen, nein. Das war nicht der Politikwechsel. Der Politikwechsel
und was muss denn jetzt mindestens kommen, damit Sie sich zu Hause blicken lassen können und sagen können, Freunde, da ist euer Politikwechsel?
Erstens die Migrationswende.
Was heißt das?
Das heißt konkret, dass die illegale Migration nach Deutschland gestoppt wird mit Zurückweisungen an den Binnengrenzen im ersten Schritt und im zweiten Schritt Drittstaatenlösung für die Außengrenzen.
Also im ersten Schritt Zurückweisung an der Grenze.
Ja. Genau.
Das ist das Mindeste, was Sie wollen.
Ja, selbstverständlich.
Und zwar egal, wer kommt und egal, was er sagt.
Carsten Linnemann hat im Wahlkampf gesagt, ohne Migrationswende kein Koalitionsvertrag.
Carsten Linnemann hat im Wahlkampf auch gesagt, ohne Schuldenbremse kein Koalitionsvertrag.
Und für mich gilt der Satz, ich weiß nicht, ob er den Satz gesagt hat, aber ohne Migrationswende können wir keine Koalition eingehen. Und das Zweite ist, beim Thema Wirtschaftswende muss es eine klare Perspektive geben, wie wir aus der Rezession, in der wir sind, wieder rauskommen. Mhm. Also, ich meine, schauen Sie sich mal diese Situation in unserem Land an. Wir sind Schlusslicht beim Wachstum in der Europäischen Union. Wir sind Schlusslicht in der G7 und wir haben jetzt einen Handelskrieg mit Trump an der Backe. Mhm. Und die Sozialdemokraten sprechen über Steuererhöhungen. Die Opposition spricht über Steuererhöhungen. Ist das die Zukunft, die wir wollen für unser Land? Das sagen viele Leistungsträger, gerade in unserer Generation. Wenn das so ist, dann verlasse ich Deutschland. Dann habe ich hier keine Perspektive mehr.
Also lass uns auch das Thema direkt abräumen.
Großes Geschütz.
Sie sagen,
es ist ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden. Mich bewegt das.
Aber höhere Steuern wird es auch, es wird keine Steuererhöhung geben.
Ich verhandle nicht den Koalitionsvertrag, aber ich bin dagegen, dass es neue Steuern gibt.
Aber schließen Sie aus, dass es das gibt?
Wie kann ich das ausschließen, wenn ich es nicht verhandle?
Wäre das ein weiterer Wortbruch dann?
Wir haben im Wahlkampf gesagt, wir wollen die Steuern senken. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt die Steuern für die Mitte der Gesellschaft insbesondere für die
Soli
erhöhen wollen.
Sie wollten Steuern senken.
Ja, ich hoffe, dass das, nochmal, der Koalitionsvertrag muss sich messen lassen an unserem Versprechen eines Politikwechsels.
Und was ist denn dann, Herr Volkmann, wenn alles das nicht passiert? Sie haben ja jetzt schon eine Menge Dinge abgeräumt, haben Sie ja gerade selber gemerkt.
Ja.
Einen Wechsel haben Sie vollzogen, einen Positionswechsel.
Ganz kurz, was habe ich abgeräumt, Herr Lanz?
Die Schuldenbremse zum Beispiel.
Ja, bei der Schuldenbremse habe ich ja gesagt, dass ich kein Fan dieses Koalitionswechsels bin.
Aber was ist denn dann Ihre Konsequenz, wenn sozusagen an anderer Stelle der Wortbruch weitergeht?
Ganz klar, der Koalitionsvertrag ist keine Selbstverständlichkeit. Also, dass wir gerade als junge Union diesem Koalitionsvertrag zustimmen, misst sich an den Ergebnissen dieses Koalitionsvertrags.
Das heißt nochmal, wenn das ein weiterer Wortbruch wird, dann stimmen Sie als Junge Union nicht zu.
Wenn im Ergebnis kein Politikwechsel stattfindet, keine Migrationswende, keine Wirtschaftswende, dann stimme ich nicht zu. Nein. Aber ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Im Sondierungspapier steht der 5-Punkte-Plan drin.
Okay, nochmal. Das klingt jetzt so wild entschlossen.
Ja.
Heißt das dann, Sie würden dann in der Konsequenz sagen, diesen Kanzler wähle ich nicht?
Ja, es geht ja vor allem erstmal um den Koalitionsvertrag.
Nee, nee. Ich frage Sie, ob Sie in der Konsequenz den Kanzler wählen würden.
Ja, selbstverständlich wähle ich den Kanzler. Es geht aber vor der Kanzlerwahl um den Koalitionsvertrag. Herr Lanz,
Sie sind ja, wenn da Dinge drinstehen, die Sie prinzipiell ablehnen, was ist denn dann die Konsequenz daraus?
Die Konsequenz daraus ist, gegen einen Koalitionsvertrag zu stimmen, den man nicht unterstützen kann. Das ist doch also selbstverständlich. Die vielen entscheidenden Fragen.
Sie können doch nicht den Kanzler vom Koalitionsvertrag trennen, ne?
Ja, und den Kanzler halte ich für sehr richtig. Sie vergessen, Sie zeichnen jetzt ein Bild von der CDU. Und das ist genau das, was viele Leute in der Öffentlichkeit entwickeln. Die CDU bricht Wort beim Thema Schuldenbremse, sie bricht Wort bei anderen Themen. Und ich halte dieses Narrativ für unfair.
Weil ich glaube,
Weil ich glaube, dass
es. Halten Sie es auch für falsch?
Lassen Sie mich zwei Sätze ausführen, ohne mich zu unterbrechen. Ich glaube, dass wir ehrlich uns machen müssen, dass sich was verändert hat. Der polnische Ministerpräsident hat in derselben Woche, in der wir das Sondervermögen und die Bereichsausnahme bei der Schuldenbremse für Verteidigung vorgestellt haben, also der Friedrich Merz vor die Presse getreten ist, angekündigt, dass Polen Atomwaffen anstrebt, angekündigt, dass Polen gerne alle wehrfähigen Männer zum Wehrdienst einberufen möchte. Der französische Staatspräsident hat sich in derselben Woche vor die Kamera gestellt und hat gesagt, wir sind in einer großen nationalen Notsituation. Warum haben die das nicht 6 Wochen vorher gemacht? Die hatten keine nationalen Wahlen. Was hat sich in deren Risikoabschätzung verändert, in deren Einschätzung der Bedrohungslage Europas? Herr Lanz, was hat sich da verändert? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Friedrich Merz im Moment einer der
vorher,
wenigen
erstens ist. Haben die das vorher nicht ausgeschlossen. Erster Punkt. Die Polen rüsten seit langer Zeit so massiv auf wie kein anderes Land in Europa. Wissen Sie alles viel besser als ich. Und der dritte Punkt. Sie spielen ja sozusagen an auf die Szene da im Weißen Haus.
Nicht mit Zelensky. Alleine. Ich glaube, dass Friedrich Merz einer der wenigen deutschen Politiker ist, der ernst nimmt, was J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat. Nämlich, dass Deutschland und Europa alleine für ihre künftige Verteidigung verantwortlich sind. Und in dieser Situation zu sagen, wir begeben uns in die Hände der Linken und der AfD, um irgendwie um eine Bereichsausnahme der Schuldenbremse in der neuen Wahlperiode zu verhandeln, halte ich nicht für verantwortungsvoll. Wir sind nicht verteidigungsfähig. Wir brauchen finanzielle Ressourcen, ich glaube auch personelle Ressourcen, Klammer auf Wehrpflicht, um verteidigungsfähig zu werden. Und dass man sich dann in der Situation mit den Sozialdemokraten hinsetzt und auch mit den Grünen und sagt, wir wollen diese Ausnahme für Verteidigungsausgaben. Und die Sozialdemokraten sagen, unsere Bedingung ist ein Sondervermögen. Die Ministerpräsidenten sagen, unsere Bedingung ist ein Sondervermögen.
Das ist alles
finde ich nicht cool, aber halte ich für vertretbar. Was ist denn die Alternative für Sie auch als Wähler, Herr Lanz?
Das ist politische Rhetorik. Seit 3 Jahren haben wir Krieg in der Ukraine. Ja. Sie können doch nicht ernsthaft überrascht davon sein, dass wir plötzlich für unsere eigene Sicherheit zuständig sind. Man muss doch nicht mal zu Trump zurückgehen, 2016 schon. Man kann vorher noch Obama sich angucken. Ja. Selbst der hat deutlich freundlicher, aber dennoch klar in der Sache immer wieder gesagt, ihr müsst bitte eure Verteidigung selbst organisieren. Ja. Also nichts und niemand konnte davon wirklich ernsthaft überrascht sein. Sie auch nicht und auch nicht Friedrich Merz. Niemand.
Wir waren die Ersten als Junge Union, die höhere Verteidigungsausgaben gefordert haben, die eine Wehrpflicht gefordert haben, schon in der letzten großen Koalition. Ich persönlich habe im Sommer letzten Jahres bei der Nominierung von Vance und Trump gesagt, wir haben ein halbes Jahr Zeit, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu organisieren. Das hat die damalige Bundesregierung vollständig ignoriert.
Okay.
Also den Schuh ziehe ich mir persönlich nicht an.
Nein, geht
aber
nicht
wenn
um
Sie
persönlich
im neuen Deutschen Bundestag keine Mehrheit mehr haben, das Grundgesetz zu ändern, in dieser entscheidenden Frage, was tun Sie dann? Und ich kann das verstehen, dass man da in Vorleistung geht. Ich glaube, Friedrich Merz spricht davon, Kredit für seine Glaubwürdigkeit aufzunehmen.
Entschuldigung, also das Ganze ist ja noch ein bisschen komplexer. Wir reden ja über denselben Friedrich Merz, der vorher die Lockerung der Schuldenbremse die ganze Zeit, als es die Ampel noch gab, Herr Thürmann nickt, abgewatscht und verhindert hat. Derselbe Friedrich Merz, der in dem Moment, als die Ampel dann scheitert, sagt, und jetzt machen wir es doch.
Ja.
Über den reden wir.
Ja. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied...
Sie merken den Fehler, ne?
Ich glaube, was Sie nicht würdigen, ist, dass sich 2 Dinge entscheidend verändert haben. Das erste ist, dass es im neuen Deutschen Bundestag zur Finanzierungsfähigkeit der Bundeswehr keine Mehrheiten mehr gab. Und das zweite ist, dass sich die Bündnistreue der Vereinigten Staaten oder unsere Einschätzung der Bündnistreue der Vereinigten Staaten in allen europäischen Staaten drastisch verändert hat. Ich habe Ihnen das Beispiel des polnischen Ministerpräsidenten genannt. Ich habe Ihnen das Beispiel des französischen Staatspräsidenten genannt.
Und ich habe Ihnen gesagt, dass die Polen schon seit Jahren so massiv ausrüsten.
Ja, aber Sie haben vor 5 Monaten haben die Polen nicht über ein eigenes Atomprogramm besprochen.
Okay, da sind wir auch noch nicht. Wird gerne einmal Philipp Thürmer fragen, wie nennen Sie das, was da gerade passiert?
Also man muss ja sagen, die die nicht sich aktiv die Augen zugehalten haben in der Union, die haben das auch schon davor gesehen. Also ich erinnere mal an Roderich Kiesewetter. Der hat lange vor Trump, lange vor Vance gesagt, wir brauchen eine weitere Ausnahme von der Schuldenbremse, mindestens für die Verteidigungsausgaben. Ich meine, er hat damals von irgendwas in Richtung 300 Milliarden Euro gesprochen. Er wurde unmittelbar zurückgepfiffen von der Union, hat einen Maulkorb bekommen und das Ergebnis war, er durfte nicht mal bei den Koalitionsverhandlungen mitmachen. Also es konnte jeder, der es sehen wollte oder der einen klaren Blick auf die Realität hat, der musste erkennen, dass es so nicht weitergeht mit der Schuldenbremse. Und ich möchte noch mal eine Sache sagen, weil du redest immer so von Bereichsausnahme. Es gibt ja auch eine Einigung zwischen den zwei Parteien, dass man nicht nur diese Bereichsausnahme machen will, sondern dass man zusätzlich eine dauerhafte Reform der Schuldenbremse erarbeiten will bis zum Ende des Jahres. Also das heißt, die Union hat ehrlicherweise einen Tag nach der Wahl erkannt, dass ihre Position aus dem Wahlkampf nicht mehr haltbar war. Und dann muss man sich auch nicht, also das ist eben das Problem, wenn man völlig falsche Erwartungshaltungen schürt und seinen Wählerinnen und seinen Mitgliedern Dinge erzählt, bei denen man eigentlich wissen muss, dass sie nicht stimmen, dann sind danach eben diese Erwartungen enttäuscht.
Herr Thümer-Sie jetzt, sind Sie denn für höhere Wehrausgaben, für höhere Verteidigungsausgaben?
Ich glaube, es ist notwendig, weil wir in der Vergangenheit unsere Bundeswehr kaputt gespart haben. Ich sage jetzt nicht den üblichen Satz, dass das alles CDU-Verteidigungsminister oder CSU-Verteidigungsminister waren, denn ehrlicherweise häufig genug waren wir auch in den Koalitionen
dabei. In der Regierung
dabei.
Und Sie hatten auch häufig einen Finanzminister, der das mitentschieden hat?
Ja. Eben. Aber das Ergebnis war, dass wir die Bundeswehr in weiten Teilen kaputt gespart haben und wir in manchen Fähigkeiten komplett abhängig sind von den Amerikanern. Eine fatale Abhängigkeit, wie sich jetzt zeigt. Also wenn es darum geht, Überwachungssatelliten, Raketenabwehr, Luftverteidigung, Logistik, da sind wir sehr schwach aufgestellt und bin mir ziemlich sicher, dass man das ohne Geld nicht lösen wird.
Und wenn es jetzt darauf ankommt, es geht ja nicht nur um Geld, ne? Es geht auch um einen Mentalitätswechsel. Es geht um die Frage, sind wir bereit, uns selber zu verteidigen? Herr Volkmann sagte gerade schon mehrfach, wir fordern eine Wehrpflicht. Mhm. Sie lehnen das komplett ab?
Ja, ich lehne das ab.
Wer soll das dann machen?
Also die Bundeswehr sagt, wir haben einen zusätzlichen Personalbedarf bei der Truppe insgesamt von 20.000 Personen. So. Und den müssen wir schließen. Nun gibt es in jeder Generation hunderttausende junge Menschen, die man dann für eine Wehrpflicht heranziehen würde. Ich halte, also ein gewaltiger Eingriff in die Rechte junger Menschen. Ich könnte mich vielleicht, wenn man zu dem Ergebnis kommen würde, dass es gar nicht anders geht, dann würde ich vielleicht sogar noch mal drüber nachdenken. Aber die Erkenntnisse zeigen uns eigentlich eher, dass das, was wir heute brauchen, eine technisch hervorragend ausgerüstete Bundeswehr ist und hochprofessionalisierte und spezialisierte Kräfte. Die schlagkräftigste Armee der Welt, die US-Armee wahrscheinlich, die hat ja auch keine Wehrpflicht. Die französische Armee ist 1996 umgestiegen.
Andere Geschichte, andere Tradition, ganz andere Haltung
ja,
zum
aber
Thema
Waffen. Nicht alles, was früher funktioniert hat, muss ja heute auch noch die richtige Antwort sein. Ja,
ne? Nochmal, also Sie sagen, die Wehrpflicht ist mit uns nicht zu machen.
Ich sehe das, was Sie ja davor auch bei der Einleitung gesagt haben, ich halte das für eine gigantische Kraftanstrengung. Wir müssten wahnsinnig viele Kapazitäten der Bundeswehr darauf jetzt konzentrieren. Wir haben de facto Plätze für ein paar tausend zusätzliche Rekruten im Jahr. Wir bräuchten auf einen Schlag Plätze für Zehntausende.
Alles Nebelkerzen, und die Sie gerade werfen. Es geht um was ganz Grundsätzliches. Mhm. Würden Sie zur Verteidigung dieses Landes zur Waffe greifen?
Ich persönlich?
Ja.
Also ich würde es wollen. Also ich würde die Demokratie verteidigen wollen, aber ich finde, das ist immer, also ich finde immer Leute suspekt, die mir dann so mit einer hundertprozentigen Sicherheit sagen können, ja, wenn es soweit wäre, ich würde kämpfen. So, ich finde, die Demokratie ist etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ich hätte auch die Anspruchshaltung an mich selbst. Aber es ist eine wahnsinnig schwierige Frage und ich verstehe, dass sich Menschen damit schwer tun. Wir sind keine militarisierte Gesellschaft. Das finde ich übrigens gut, dass wir das nicht sind. Ich finde, das ist ein kulturhistorischer Fortschritt in Deutschland.
Lauter Sätze, die man so in Sonntagsreden gut so sagen kann.
Ja, es ist aber schon wahr. Es ist aber schon wahr.
Ja, ja.
Also wir deswegen, wollen ja keine würde auch jeder durchmilitarisierte ja. Gesellschaft.
Deswegen würde auch jeder zustimmen, aber drückt sich um die entscheidende Frage. Würden Sie zur Verteidigung dieses Landes zur Waffe greifen oder nicht?
Also ich hätte den Anspruch an mich selbst, aber ich finde es... Also ich finde die Anmaßung...
Was heißt der Anspruch an sich selbst?
Naja, ich würde es wollen. Ich finde, die Demokratie ist etwas, und das sage ich übrigens nicht, weil ich
heißt,
die Demokratie perfekt
ist. Was ist das für ein Satz?
Naja, ich finde es respektabel und ich finde es richtig.
Würden Sie
es tun? Ich habe großen Respekt. Ich habe den Anspruch an mich selbst, ja.
Sie würden es tun?
Ich habe den Anspruch an mich selbst, es zu tun und den Mut dafür zu finden. Aber... Wir haben auch
Sie
das Recht der
tun
Verweigerung.
Wollen.
Ja, also wir waren alle in unserem Leben noch nie mit dieser Frage, mit so einer existenziellen Frage ja. konfrontiert. Und ich glaube, darüber kann man in der Theorie nicht seriös reden. Also ich kenne Berichte, ich habe Menschen getroffen, die in der Ukraine bereit sind, auch mit denen wir in einer Parteienfamilie sind, wir haben ja auch sozialdemokratische Schwesterorganisationen in der Ukraine, die ihr Land verteidigen, ihre Demokratie. Und ich bewundere die. Und ich möchte in so einer Situation, hoffe ich, dass ich selber den Mut dazu finde. Und das wäre auch mein Anspruch an mich selbst. Aber ich kenne genauso Leute aus der Ukraine, die sagen, ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann nicht auf andere Menschen schießen. Und die verstehe ich auch. Und ich verstehe diesen Gewissenskonflikt. Der ist nämlich enorm. Und es ist sehr schwierig, in so einem warmen Fernsehstudium jetzt zu sagen, da kriegt man natürlich leichte Punkte, wenn man sagt, natürlich, so, ich gehe vorweg und ich kämpfe.
Glaube ich noch nicht.
Aber ich will mir das nicht so einfach machen, weil das eine derart existenzielle Frage ist, die man sich, glaube ich, nicht so einfach machen kann.
Erfolgt man Sie?
Ich erwarte als Abgeordneter, wenn ich Bundeswehrsoldaten in den Auslandseinsatz schicke, dass ich auch denselben Maßstab an mich selbst anlege, wenn es um eine Wehrpflicht ginge. Mhm. Ich glaube, was wir bei Philipp gerade gesehen haben, ist der Unterschied zwischen der jetzigen SPD und der SPD von Helmut Schmidt, die, glaube ich, bei diesen Fragen noch eine sehr klare Antwort gegeben hat. Solange die Bundeswehr Territorialverteidigung als Aufgabe hatte, hatten wir in Deutschland eine Wehrpflicht. Und diese Aufgabe kommt jetzt wieder. Die Zahlen, die Philipp genannt hat, die 20.000 Differenz zum Sollstand, sind zum jetzigen Aufgabenprofil der Bundeswehr, das ja noch als Einsatzarmee vor allem für Auslandseinsätze in den 10er-Jahren konzipiert wurde.
Weil wir auch jedes Jahr sehr viele Menschen verlieren.
Wir sehen in unseren Nachbarstaaten, bei den Skandinaviern, bei den Balten, bei den Polen, dass sie reihenweise die Wehrpflicht wieder eingeführt haben. Warum? Weil sie wissen, dass sie den Personalbedarf, den sie haben, für die Landesverteidigung nur decken können über eine Wehrpflicht. Wir wussten es ja selbst mal. Also wir haben, solange wir die Aufgabe Territorialverteidigung für die Bundeswehr hatten, ja eine Wehrpflicht aus gutem Grund. Und deswegen ist es meines Erachtens nur folgerichtig und logisch, dass wir diese Wehrpflicht jetzt wieder einführen. Es ist noch eine viel größere Freiheitseinschränkung für junge Menschen, in einem Land zu leben, was sich nicht verteidigen kann. Ja, es ist eine Freiheitseinschränkung, zur Bundeswehr zu gehen, verpflichtend. Ich bin übrigens schon auch der Überzeugung, dass wir das perspektivisch weiterentwickeln sollten zu einem Gesellschaftsjahr, dass nicht nur Männer, sondern Männer und Frauen und jeder unabhängig von Tauglichkeitsstatus und ob er verweigert, ein Jahr Dienst an einer Gesellschaft tut. Aber im ersten Schritt müssen wir ja mal von der Ist-Analyse ausgehen. Und die ist, Deutschland kann sich heute nicht verteidigen, Europa ist aus eigener Kraft nicht verteidigungsfähig. Wir haben eine akute Bedrohung durch Putins Imperialismus. Und deswegen müssen wir darauf jetzt eine politische Antwort finden. Und dürfen nicht weitere 3 Jahre mit Formelkompromissen vergeuden. Und zur Frage, ob wir die Kasernen haben oder Ähnliches, haben wir vorgeschlagen eine aufwachsende Wehrpflicht. Dass wir anfangen mit den, also dass alle gemustert werden und die Bundeswehr zunächst einmal so machen, dass die Dänen die tauglichsten einziehen, 10.000, 20.000 und dann eben Stück für Stück zu einem erhöhten Personalbedarf kommen. Das ist meines Erachtens ein verantwortungsvolles Modell.
Philipp Thürmer schaut gequält.
Ja, also ich habe ein Riesenproblem damit, dass wir bei der diese Frage der Verteidigungsfähigkeit so stark auf das Wehrpflichtthema konzentriert. Weil ich befürchte, wir machen damit einen Fehler. Ich nenne mal ein Beispiel. 1989, als die UdSSR so langsam in Auflösungserscheinung inbegriffen war, da hatte die UdSSR, eine Armee, wenn man da aktive, es war aktive Soldaten, waren es über 5 Millionen, wenn man auch die Reservisten dazu nimmt, 18 Millionen. Wahnsinnig viel. Die USA hatten etwas über 2 Millionen. Und was ist passiert? Also die NATO, die westlichen Bündnispartner, die haben letztlich unter anderem militärisch einfach, waren so viel innovativer, so viel technisch fortschrittlicher, dass die UdSSR damit, obwohl sie viel mehr Soldatinnen und Soldaten hatte, vor allen Dingen Soldaten, viel mehr Soldaten hatte, konnten nicht mehr mithalten. Ja, und ich glaube, wir müssen, wenn wir uns jetzt verteidigungsfähig machen können, müssen wir quasi die Abschreckung, ich finde es ganz furchtbar, dass wir wieder darüber reden müssen, aber wir müssen halt wieder darüber reden, müssen wir die Abschreckung auf ein Spielfeld verlagern, auf dem wir besser sind. Und der große Vorteil von Deutschland, aber auch vom Rest von Europa ist, dass die Industrie bei uns viel innovativer ist. Da kann Russland im Grunde nicht mithalten. Also unsere Unternehmen, auch die Militärtechnik, die ist viel fortschrittlicher. Also die Russen sind in den Zahlen viel höher, aber im Grunde genommen ist unsere Ausrüstung viel fortschrittlicher. Und ich glaube, in die Richtung muss man gehen und dann das ist auch weniger personalintensiv.
Eine Nachfrage. Das ist ja nichts anderes in dem Beispiel USA, UdSSR im Kalten Krieg als ein Plädoyer für einen deutschen oder zumindest einen europäischen Atomschirm. Der entscheidende Faktor,
du hast das exakte Beispiel genannt.
Wir haben 40 Jahre lang Frieden in Europa dadurch bewahrt, dass wir abschreckungsfähig waren. Das war auch das Wort, was du gerade verwendet hast. Und der entscheidende Faktor darin, Stichwort NATO-Doppelbeschluss, Helmut Schmidt, mein Beispiel von vorhin, mit unterstützt hat, anders als Teile der SPD. Faktor war der nukleare Schutzschirm. Das heißt also, das ist nichts anderes als ein Plädoyer für den europäischen Atomschirm.
Lass uns einmal nach vorne schauen. Fände ich in dem Zusammenhang interessant, dass Sie haben gesagt, es nervt Sie, da kommen jetzt diese ganzen Boomer um die Ecke und erklären uns, junger Generation, was jetzt ansteht. Stichwort
Wehrpflicht. Das ist ja ein bisschen so im Moment.
Also, das ist das Gefühl. Ja. Das ist das Gefühl bei vielen jungen Leuten, das nehmen Sie anders.
Ganz kurz, haben die Boomer auch Wehrpflicht gehabt? Ja, hatten sie. Also ich finde, daraus einen Generationskonflikt zu machen, irgendwie.
Ich will das gar nicht werten. Ja, ich sage nur, das ist so das Lebensgefühl. Mein Thema ist ein anderes. Wie schauen Sie denn, Sie beide, auf aktuelle Politik? Sie haben letztes Mal hier den Rücktritt von Lars Klingbeil gefordert, glaube ich.
Das ist jetzt sehr überspitzt. Naja. Ich hab kritisiert, wie diese Entscheidung um den Fraktionsvorsitz abgelaufen ist.
Und Sie haben noch im Ohr diese Sätze, wie wir brauchen eine personelle Erneuerung, wir brauchen neue Leute, wir müssen jetzt nach vorne, wir müssen sozusagen mehr Aufbruch wagen. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie das so sehen, wie das jetzt gerade so abläuft?
Ja, wir haben uns ja einen Zeitplan gesetzt als SPD. Und der Zeitplan besagt, dass wir zum Juni hin, Ende Juni, unseren gesamten Parteivorstand neu wählen. Und dann müssen sich alle an dem messen lassen, was sie gesagt haben. Das heißt, dann muss nach diesem Parteitag für die Öffentlichkeit auch klar erkennbar sein, die Personen, die jetzt für die SPD stehen, die stehen irgendwie für Aufbruch, die stehen auch für eine andere programmatische Ausrichtung. Und der Personalwechsel ist wichtig dafür, dass die programmatische Veränderung glaubhaft ist. Denn das ist der Kern des Problems. Also ich glaube, die Prozente der Arbeiter, die uns noch gewählt haben, waren 12%, bei den Angestellten 15%. Wir sind eine Partei der Arbeit. Das ist unsere Existenzberechtigung.
Ne? Also das alle, sind sie nicht mehr.
Also das Gefühl haben ganz viele Menschen, dass wir eben nicht mehr dafür stehen, was sie in ihrem Alltag bewegt. Also dass wir nicht mehr die Sorgen und Nöte, die die Menschen in ihrem Alltag haben, in den Mittelpunkt stellen. Das ist viel tiefgreifender als 2-3 Gesichter. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen Gesichtern Wahlen verlieren können. So. Woran wir jetzt mal rangehen müssen, ist wirklich die grundsätzliche Ausrichtung und die Glaubwürdigkeit als Partei der Arbeit.
Aber da höre ich nichts. Das Einzige, was ich von Ihnen programmatisch und im Grunde seit 30 Jahren immer höre, ist, lass uns bitte die Steuern erhöhen.
Nee, da müssen Sie aber genauer hinhören, Herr Lanz.
Wie nehmen Sie das wahr, Herr Volkmann?
Also ich glaube, dass du recht hast, dass es sehr grundsätzlich für beide Volksparteien um das Thema inhaltliche Neuaufstellung geht in dieser Koalition. Und wenn man 750.000 Wähler wie ihr an die AfD verloren hat und wir 1 Million Wähler an die AfD, wenn die Leute in den Nachwahlbefragungen sagen, das wichtigste Thema ist für uns Migration. Und ich übrigens subjektiv der Überzeugung bin, dass es mit das wichtigste Thema ist, was wir haben. Verstehe ich nicht, wie man mit der Analyse, die du eben vorgetragen hast, zu Schlussfolgerungen kommen kann, wir verändern unsere Position bei der Migration nicht. Oder wir verändern sie in die andere Richtung, als die meisten Menschen in diesem Land wollen. Die Menschen möchten ein Ende des Kontrollverlusts. Sie möchten vor allem, dass sich die innere Sicherheit, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Migration steht, verbessert. Ich bin jetzt 28, aber auch ich erinnere mich noch an ein Deutschland, in dem Weihnachtsmärkte nicht unter Polizeischutz standen. Auch ich erinnere mich noch an ein Deutschland, in dem Karnevalsumzüge nicht abgesagt werden mussten, weil die Veranstalter sich die Sicherheitskosten nicht leisten konnten. In der an Freibädern im Sommer in Großstädten Taschenkontrollen auf Messer und Stichwaffen stattfinden mussten. Und das hat nicht ausschließlich was mit Migration und illegaler Migration zu tun. Aber es wäre, glaube ich, unehrlich, so zu tun, als hätte es damit gar nichts zu tun. Und das, finde ich, ist was, was im politischen Berlin letzten Jahre nicht angekommen ist, dass die Mehrheit dieses Landes eine spürbar andere Migrationspolitik möchte. Und ich kann nur hoffen, dass es uns mit der neuen Koalition gelingt, weil ich glaube, dass es unsere letzte Chance ist, bevor die Leute nicht den Politik, sondern den Systemwechsel wählen, dass es uns gelingt, das zu ändern.
Werden Sie das ändern, Herr Thürmer?
Ich möchte nur eine Sache sagen. Ich habe nie gesagt, dass ich die aktuelle Migrations- und Asylpolitik gut finde. Also überhaupt nicht. Im Moment haben wir eine Asylpolitik, die darauf ausgelegt ist, dass Menschen, um einen Asylantrag zu stellen, sich auf diese wahnsinnig gefährliche Route über das Mittelmeer begeben müssen, oder jedenfalls hauptsächlich. Da ertrinken jedes Jahr tausende Menschen. Es kommt überhaupt nur für ganz wenige Leute in Frage, diese Route auf sich zu nehmen, vor allen Dingen gesunde, junge Männer.
Was ist
denn
die Konsequenz daraus?
Ja, ich glaube, wir brauchen ein grundsätzlich anderes Asyl- und Migrationssystem.
Nochmal, wie machen Sie das?
Ja, also, und das ist ein bisschen ein Problem, weil, und den Schuh muss ich, glaube ich, die politische Linke anziehen, dass wir ganz häufig immer nur gesagt haben, wir wollen das nicht, was die Rechten fordern. Und das sage ich übrigens immer noch, weil ich finde, das, was ihr beispielsweise gerade in diesen Koalitionsverhandlungen fordert, das würde darauf hinauslaufen, dass es quasi gar kein Recht auf Asyl mehr gibt. Aber dass wir nicht beschrieben haben, wie denn ein anderes und besseres Asylsystem aussehen kann. Und das ist ein Fehler, weil wir dadurch immer nur in der Defensive waren. Und das ist etwas, worum wir uns als Jusos, worum auch ich mich bemühe.
Ja, nochmal, buchstabieren Sie es doch mal aus. Ja,
also ich sag Ihnen mal, wie soll das denn aussehen? Genau, ich sag Ihnen mal, finde ich ein hervorragendes Beispiel, weil es auch in Verbindung steht mit einer aktuellen Debatte. Wenn man sagt, man will nicht, dass Menschen sich auf diesen Weg übers Mittelmeer begeben müssen, was wir, glaube ich, alle sagen, das will ja niemand.
Ja.
So. Und dann gibt es ein Gegenmodell, was wir dazu erprobt haben. Und das ist das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Also wo wir gesagt haben, es gibt ein Kontingent von knapp 30.000 Leuten. Wir sind weit entfernt davon, das einzulösen. Das sind teilweise Ortskräfte, die die Bundeswehr unterstützt haben. Das sind teilweise Frauenrechtsaktivistinnen, das sind Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen. Und die können einen komplizierten Prüfungsprozess durchwandern und können dann eben direkt ausreisen. Das ist ja nun eigentlich ein sehr guter Ansatz. Das ist geplant. Da muss sich keine Kommune Sorgen machen, dass sie überfordert ist, weil irgendwie ein großer Bus mit Geflüchteten am Montagmorgen für Dienstag angekündigt wird.
Sie glauben, wenn wir Leute einfliegen,
ja, das ist doch,
dann versucht es keiner mehr illegal und dann ist das Migrationsthema gelöst.
Das ist nicht die einzige Antwort. Und ich würde aber noch einen anderen Punkt dazu gehen. Das Entwicklungshilfeministerium hat das, was ihr jetzt abschaffen wollt, das hat in der letzten Legislatur angefangen, Migrationszentren aufzubauen in Ländern wie Nigeria, Pakistan und anderen Ländern, um die Leute gezielt zu beraten, um zu sagen, um Menschen, die sich sonst vielleicht in ein Boot gesetzt hätten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, beispielsweise auf dem regulären Weg der Einwanderung als Arbeitskräfte nachzukommen und auch ehrliches Erwartungsmanagement zu betreiben, also welche Möglichkeiten gibt. Ich finde, das sind alles gute Ansätze, wie man wegkommt von diesem unhaltbaren Zustand, den wir im Moment am Mittelmeer erleben.
Die Kurzzusammenfassung von dem, was Philipp gerade gesagt hat, ist, er möchte die illegale Migration nicht beenden, er möchte sie legalisieren. Das ändert aber nichts an der Zahl der Menschen,
Nein, also
die
das
zu
ist
uns
wirklich,
kommen.
Das ist wirklich,
du hast das Beispiel Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan genommen. Mhm. Das ist ein Beispiel gerade dafür, wie es nicht funktioniert.
Ich sehe das auch
im letzten Flieger, der aus Afghanistan kam, saß genau eine Ortskraft. Es gibt hervorragende Recherchen der Welt am Sonntag, die zeigt, dass wir uns bei ganz vielen der Menschen, die da in dem Flieger saßen, nicht einmal der Identität im Klaren sind.
Ja.
Vor Ort beraten NGOs, die über dieses Entwicklungshilfeministerium mit Steuergeld gefördert werden, die Migranten gezielt so, dass sie sich durch das deutsche Asylsystem bewegen können, ohne ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren. Nicht auf Basis von tatsächlichen humanitären Schutzbedürfnissen, sondern weil es ein Geschäftsmodell geworden ist.
Das ist
und dieses Modell aufrechtzuerhalten, das macht auf Dauer nicht nur die Glaubwürdigkeit der Partei in der Mitte, insbesondere der SPD, kaputt, sondern ich bin kommunalpolitisch bei mir, ich bin vor Ort.
Wie würden Sie es denn machen?
Wir müssen die Außengrenzen der Europäischen Union schließen für illegale Migration. Das bedeutet, dass jeder, der ohne Aufenthaltstitel in die Europäische Union einreisen möchte, entweder in ein Aufnahmezentrum an der Außengrenze oder in einen sicheren Drittstaat verbracht wird. Und diejenigen, die es bis an die deutsche Außengrenze schaffen müssen, zurückgewiesen werden.
Das heißt, wenn jemand Asyl sagt, dann wird er zurückgewiesen.
An der deutschen Außengrenze, ja, weil wir müssen mal 16a, also Artikel 16a des Grundgesetzes, in Gänze lesen. Dort steht drin.
Und das ist ja genau der Konflikt.
Also wir müssen geltendes Recht umsetzen. Auf dieses Recht kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, Klammer auf, alle Staaten der Europäischen Union. Und es ist die Aushöhlung dieses Wortlauts, die in den letzten 10 Jahren zu den Problemen geführt hat. In meinem kommunalen Haushalt, den ich mitverantworte, im Kreistag des Land-Dill-Kreises, sind das Defizit, was wir dort als Kommune haben, Dutzende Millionen Euro, fast, also ganz, ganz großen Teilen, auf Migrationsausgaben zurückzuführen und auf fehlende Erstattung der Kosten vom Bund. Aber es ist natürlich ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Wir geben gesamtstaatlich im Jahr in Deutschland fast 50 Milliarden Euro.
Die einen sagen 30, die anderen sagen
30. Ja, aber auch wenn es nur 30 Milliarden
sind. Aber wie immer,
und das
Beispiel
kriegst
du häufig.
Aber was womit er recht hat, ist, allein im vergangenen Jahr haben Deutschlands Kommunen, das ist die Zahl, die ich im Kopf habe, 24 Milliarden Schulden gemacht. 24 Milliarden Defizit.
Wo aber auch
das
nicht
heißt,
recht
in Kommunen, da wo es passiert, da wo man die Unterbringung organisieren muss, da wo man Schulen organisieren muss, da wo man Integration organisieren müsste, denen steht das Wasser tatsächlich bis zum Hals.
Genau, und wenn wir jetzt aber uns das Ganze anschauen, und ich möchte sagen, dass die Recherchen, die, auf die du dich da berufen hast, von der Welt inzwischen vielfach widerlegt sind, aber was du beispielsweise unterschlägst, ist, dass in diesen 50 Milliarden...
Wie kommen Sie darauf?
Naja, weil also es gab da eine ganz, ganz spannende Recherche vom ZDF, die gezeigt haben, dass es erstens überhaupt nicht stimmt, das, was du gesagt hast, dass das irgendwie quasi so ein intransparentes NGO-Business wäre, sondern dass die Prüfung der Leute noch... Also in Pakistan, die müssen zur Botschaft in Islamabad kommen, und in Pakistan eben nicht von irgendwelchen NGOs stattfindet, die treffen eine Vorauswahl, sondern von der Bundespolizei.
Aber du hast es gerade im Halbsatz
von der
zugesagt.
Bundespolizei.
Die treffen eine Vorauswahl und diese Vorauswahl wird beraten.
Ja, aber das ist ganz normal. Das sind sowas wie Organisationen wie PEN international dabei, also absolut anerkannte.
Ja, aber wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig vormachen, dass das super funktioniert. Das ist ja der Grund, warum Leute auch nach Usbekistan mittlerweile ausweichen, weil teilweise die Zustände rund um die deutsche Botschaft in Islamabad offenbar, ich war da nicht, ich lese nur, unhaltbar sind, weil wir mit Millionen Ausgaben, auch Geld deutscher Steuerzahler, dort die Unterbringung armer Afghanen irgendwie finanzieren und organisieren müssen, weil sie zum Teil 1 Jahr oder 2 Jahre auf einen Termin in dieser Botschaft warten. Und ich kenne auch eine Depesche des Botschafters dort, die an die Öffentlichkeit geraten ist. Der sagt, mir werden hier zum Teil Leute zugeführt und vorgestellt als Juristen. Die können wir in Deutschland gut gebrauchen. Und dann prüfen wir genauer und stellen fest, das sind manche von denen offensichtlich Scharia-Richter.
Offensichtlich diese Prüfung, um sowas zu verhindern.
Den Eindruck zu erwecken, dass das alles ganz reibungslos und unproblematisch
läuft. Das sage ich auch nicht, Herr Lanz.
Bitte,
aber
sollten wir das auch nicht tun.
Das sage ich nicht, Herr Lanz, aber ich finde schon, dass wir uns solche Beispiele mal anschauen müssen, wenn wir sagen wollen, wir wollen es anders machen.
Okay, aber so würden
dann
Sie es
müssen
machen,
wir, ja? Ich finde, das sind Ansätze, über die man mal nachdenken muss. Also wenn ich das mir anschaue, weil das eben eine Möglichkeit ist, das menschenwürdig zu organisieren, die Probleme zu adressieren. Und das Problem ist ein bisschen, wenn ich mir das, was ihr da machen wollt, anschaue, dann läuft das schlicht darauf hinaus, dass es gar kein individuelles Recht auf Asyl mehr gibt. Weil man muss quasi mit dem Fallschirm über Deutschland abspringen, um einen Asylantrag stellen zu können nach eurer Logik.
Ich habe ja gerade gesagt,
man müsste
dafür eine Notlage in der Europäischen Union erklären, wo wir ganz genau wissen, dass das nicht gegeben ist. Und also, Johannes, um das mal, ich bringe das nicht so häufig, aber du berufst dich ja auch häufig darauf, dass du so ein christliches Menschenbild hast. Und ihr seid ja auch die CDU, offensichtlich christlich. Ja. Und ich finde, wenn man christliches Menschenbild hat, dann muss man auch zu der Verantwortung stehen, Menschen in Not, dass man seinen Beitrag leistet, denen zu helfen.
Aber ein Schutz durch Europa muss nicht ein Schutz in Europa bedeuten. Und das zynische System, was wir alle und damit explizit auch die CDU-Bundesregierung der Vergangenheit geschaffen haben, ist eins, was unglaublich viel Leid verursacht. Im Mittelmeer, auf den Fluchtrouten, auf den Booten, was mir auch da wieder eine gute Recherche, die gezeigt hat, was dort teilweise an Verbrechen auf dem Weg passiert. Und dieses System bekommt man nicht beendet, indem man es legalisiert, sondern indem man die Perspektive der Schlepper nimmt und das Geschäftsmodell der Schlepper kaputt macht. Und deswegen stört mich wirklich, genau, was du gerade gesagt hast, zu sagen, jeder, der das unter Kontrolle bringen möchte, der steht ethisch auf der falschen Seite. Die Moral für sich in Beschlag zu nehmen als politische Linke und gleichzeitig in der Praxis dieses System zu verantworten.
Ich suche nur nach der Moral bei euch. Wir müssen uns nicht einig sein. Aber ich sehe keinen Ansatz bei euch.
Wir haben ein gutes Beispiel und das sind eure Genossen in Dänemark.
Die Leute werden massiv gegängelt.
Eure Genossen in Dänemark, die eine der Parteien sind, die als erstes bei der Sozialdemokratie es verstanden haben, dass gerade man als Arbeiterpartei es nicht dulden kann, dass auf Dauer Recht in der Migrationsfrage
darf ich noch ganz kurz...
Und warum weiß die deutsche SPD das besser als die Dänische?
Am Ende der Zeit sind... Noch eine Sache ganz kurz klären. Sie wollen keine Steuererhöhungen, Sie sagen, wir wollen entlasten. Gehen Sie den Weg mit, auch mit Blick auf Rentengerechtigkeit, mit Blick auf Sozialsysteme? Sie sagen Steuererhöhungen, nee, und das kann alles so bleiben,
wie es ist. Es ist nicht so, dass wir als Sozialdemokratie immer nur die Steuern erhöhen wollen. Wir wollen für die Steuern erhöhen, die aktuell quasi überhaupt keine Steuern zahlen. Das sind zum Beispiel sehr reiche Erben. Und gleichzeitig die steuerlich entlasten, die im Moment zu viele Steuern zahlen. Ich will, dass es sich in diesem Land wieder mehr lohnt, zu arbeiten als zu erben. Und die Union hat ja auch viele Steuerpläne. Also ich sag mal, Mütterrente 4,5 Milliarden Euro. Gastrosteuer senken 3,5 Milliarden. Pendlerpauschal 2,5 Milliarden. Luftverkehrssteuer 0,5 Milliarde. Agrardiesel auch noch mal 0,5 Milliarde. Das kommt hinzu zu einer Haushaltslücke von 130 bis 150 Milliarden in den nächsten Jahren. Und wenn man das alles machen will, und bei manchen dieser Projekte, da verstehe ich sogar, dass man die machen will, dann muss man halt sagen, wo man das Geld hernimmt. Und mein Vorschlag ist, also setzen wir doch mal da an, und dann wollen wir auch noch die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten. Dann setzen wir doch bei denen an, die aktuell gar nichts zahlen.
Das heißt, die Erben sollen dann sozusagen den deutschen Sozialstaat retten.
Die sollen einfach einen gerechten Beitrag, das ist in Ordnung, aber
das wird nicht, und das wissen Sie ja auch, den deutschen Sozialstaat retten. Herr Volkmann, wenn Sie noch mal ganz kurz zurückkommend auf den Anfang der Sendung, und dann wollen wir auch damit schließen. Ist das der Politikwechsel, der grundlegende Wechsel, der Wechsel in der Sozialpolitik, die Wende in der Migrationspolitik? Sie das auch so mitkriegen, wie verkantet das ist? Und das ist der Blick sozusagen auf das, was in den nächsten 4 Jahren kommt. Mhm. Ist das der Politikwechsel für die Leute, wie Sie in die Politik gegangen sind? Bürgergeld benennen Sie im Grunde um. Ansonsten ist das wie bei Rider und Twix, ändert sich nichts.
Ich glaube, einen ganz wesentlichen Punkt, über den wir heute Abend noch gar nicht gesprochen haben, für den ich in die Politik gegangen bin, ist der Aspekt der Staatsmodernisierung. Wir haben immer häufiger das Gefühl im Alltag, dass dieser Staat nicht funktioniert. Und gerade als junge Generation ist es augenfällig. Ich kann ganz viele Dienstleistungen heute digital erledigen. Nur wenn es um meinen Kontakt mit dem Staat geht, Es ist meistens nicht möglich, lange Wartezeiten auf Ämtern,
okay, das extrem ist komplizierte Genehmigungsverfahren und Verwaltung.
Nee, ist aber nicht allein Bürokratie,
aber der grundlegende Politikwechsel. Wir sind doch an einem Punkt, an dem wir sagen müssen, Energie ist zu teuer, Lohnnebenkosten sind zu teuer. In keinem Land der Welt ist Arbeit so teuer. Wir haben Sozialsysteme, die kurz davor sind zu crashen. Genau. Wir geben mehr als 1 Milliarde am Tag für die Krankenversicherung aus. Das wird auf Dauer so nicht funktionieren. Mehr als 1 Milliarde am Tag.
Völlig
richtig. Nochmal, ist das der Politikwechsel, der grundlegende, die große Wende, für die Sie in die Politik gegangen sind?
Das zu verändern, was Sie gerade beschrieben haben, was man noch ausbauen könnte. Die Carola-Brücke, die in Dresden zusammengestürzt ist, soll irgendwie 2030 wieder aufgebaut werden, weil wir so lange brauchen mit dem Planungsverfahren. Das zu verändern, dafür bin ich in die Politik gegangen. Und wir haben nun mal jetzt diese Koalition, die hat der Wähler am 23. Februar so uns ins Stammbuch geschrieben als Auftrag. Mhm. Und damit müssen wir diesen Politikwechsel Wirklichkeit werden lassen. Und ich hoffe, dass trotz der Unterschiede, die bestehen, wir uns zusammenreißen, weil wir nur diese eine Chance haben.
Ihren Optimismus in allen Ehren, sind sehr gespannt. Und wenn Sie recht haben und sagen, das ist die letzte Chance, manche sagen die letzte Patrone, bevor dann möglicherweise jemand anderer übernimmt. Mhm. Ich bin da, sagen wir mal, verhalten optimistisch. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.